Ja, schönen guten Morgen. Es ist ganz schön, wieder bei euch zu sein. Jetzt sind wir zum vierten Mal auf Reisedienst in Österreich wieder unterwegs. Schauen wir mal, ob das geht mit dem Klicken. Noch nicht. Vielleicht wird es irgendwo noch gehen. Ja, das ist das Lied. Ja, wir sind, wer uns noch nicht kennt, also wir sind eine internationale Familie. Meine Frau ist Kanadierin. Ich bin Österreicher aus Villach. Und wir haben jetzt so drei kleine Kinder. Das vierte ist unterwegs. Deshalb ist meine Frau heute nicht da. Sie ist sehr, sehr, sehr schwanger. Und ich habe das Handy da. Das heißt, wenn ich rausflitze, entschuldigt mir bitte, ich muss dann los. Genau. Das ist noch ein bisschen älter. Unsere Kleine ist schon ein bisschen älter. Gell? Und ja, es ist sehr spannend. Wir sind Gott sehr, sehr dankbar, dass wir jetzt hier sein dürfen, auch während dieser Corona-Krise, dass wir herreisen haben dürfen aus Brasilien, dass das alles gut geklappt hat und dass wir auch das Baby jetzt in Villach bekommen dürfen. Das ist auch ein großes Geschenk für uns. Und da sind wir einfach Gott sehr, sehr dankbar. Sind wir 9 Jahre schon in Brasilien unterwegs, mit Gott, mit euch, mit Kärntner Gemeinden, mit dem BEG und unsere Partnermission OAC, DEPM. Und die letzten 5 Jahre, guten 5 Jahre, leben wir bei den Indianern im Amazonasgebiet, da im Süden vom Amazonasbecken. Genau, wenn man das Licht ausschaltet, sieht man es vielleicht sogar noch besser, wo wir sind. Also ungefähr da, wo der Pfeil ist. Wir leben hier direkt bei den Indianern, und zwar den Sintalaga-Indianern heißt es. Die Sintalaga haben ein Gebiet, das ist so groß wie ganz Österreich, also recht groß, aber gibt's nur 2000 von ihnen. Also stellt euch das vor, 2000 Leute in Österreich, in 30 kleinen Siedlungen. Also es ist eine ganz andere Dimension. Und das Indianergebiet, das endet hier, bei diesem Fluss. Und wir wohnen hier, 150 Meter von der Indianersiedlung entfernt, weil wir nicht drinnen wohnen dürfen, rechtlich. Aber im Grunde wohnen wir eh bei ihnen. Und in der Regenzeit jetzt, also bevor wir geflogen sind, ist dieser Fluss hier so überflutet gewesen, der war bei uns da drinnen im Garten. Weil den Kindern hat es voll getaugt, im Wasser baden und so, haben es nicht so weit gehen müssen. Mit den Fischen hat es nicht ganz geklappt, die Fische waren nicht ganz bei uns, aber genau. Ja, was machen wir dort eigentlich hauptsächlich? Also wir sind dort, um von Gottes Wort zu erzählen, um den Indianern zu helfen, Gott auch kennenzulernen, Kinderstunde zu machen, Kinderbibelwoche zu machen. Da sind wir gerade in einer Indianersiedlung, in der Nachbarsiedlung, wo wir auch regelmäßig hinfahren, meistens am Samstag, machen wir Kinderstunde dort. Die Kinder freuen sich immer total, wenn wir kommen. Die Erwachsenen sagen, ja, die freuen sich auch, dass die Kinder Beschäftigung haben, aber sind jetzt leider nicht immer so dabei in dieser Siedlung. Aber die Kinder sind voll dabei und das freut uns. Wir machen keine Uhrzeiten aus, wenn wir zu ihnen gehen, sondern wir kommen irgendwann einmal. Wir sagen ungefähr, ja, am Samstag oder nächstes Wochenende sind wir wieder da. Aber die Kinder haben das schon irgendwie gemerkt. Wir sind da meistens am Nachmittag so um 15 Uhr oder so. Und wenn wir ein bisschen zu spät kommen als jetzt normal, dann sind sie schon ganz aufgeregt. Ja, kommt sie heute nicht? Und wenn wir dann kommen, dann kommen sie, laufen zu uns, umarmen uns, sind total begeistert. Und ich war so begeistert an dem Tag. Da habe ich gesehen, die Kinder haben davor schon den ganzen Boden aufgekehrt, gefegt gehabt, alles, die Stühle vorbereitet gehabt. Stellt euch vor, das machen die Kinder. Ja, es ist auch echt, das war für uns eine richtige Begeisterung, eine Bestätigung. Ja, wir sind dort am richtigen Platz. Die Kinder, die brauchen einfach das Evangelium, die Liebe Gottes. Gell? Das war bei unserer Kinderbibelwoche, wo wir die 30 Kinder bei uns im Garten gehabt haben, von unserer Siedlung. War ganz eine spannende Zeit auch mit ihnen. Und wir machen sonst auch Hausbesuche, wo wir versuchen, einfach am Alltag der Indianer teilzunehmen. Während der Corona-Krise waren leider Kinderstunden nicht möglich. Von daher haben wir uns eher auf diese Hausbesuche konzentriert. Ob es jetzt einfach mit ihnen fischen gehen oder mit ihnen da versuchen, so eine Kette zu machen oder... Genau, also das war noch vor Corona, wo wir auch unterwegs sind in benachbarten Siedlungen, Sintalaga oder Surui-Siedlungen, und wo wir dort auch versuchen, von Gott zu erzählen, von seiner Liebe weiterzugeben. Das hier war ganz eine besondere Siedlung, ein ganz kleines in der Lagersiedlung. Ich bin da gemeinsam mit einem befreundeten Pastor hingefahren, der die Indianer dort kennt, weil er dort aufgewachsen ist, auch in der Nähe. Und die haben uns ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Das war eine ganz kleine Familie eigentlich, so vielleicht 10, 15 Leute. Haben wir mit ihnen Hausgottesdienst gemacht und gemeinsam gesungen, Bibel gelesen, gebetet. Das war echt ganz besonders. Und was uns halt traurig gemacht hat, ist, dass er war der erste Sinterlager, der auch gestorben ist an Corona. Auch Indianer haben es bekommen, leider. Sogar ganz viele von ihnen. Es sind nicht so viele gestorben, wie anfangs gedacht. Aber trotzdem ist es immer sehr, sehr traurig, wenn man jemanden kennt und der dann auch an Corona verstorben ist. Ja, während der Corona-Zeit haben wir uns auch gedacht, ja, wie können wir auch teilhaben am Leben von den Indianern? Kinderstunde ist momentan schwierig. Wie kann man das machen? Und die Indianer, die sind da Lager vor allem, ihre Haupteinnahmequelle, die legale Haupteinnahmequelle, sagen wir so, sind die Paranüsse. Die Paranüsse, die kriegt man auch im Geschäft da in Österreich. Und zwar in der Regenzeit. Es gibt ja die ganz großen Paranussbäume. Und da gibt es so eine großen Nüsse. Die sind da ganz oben am Baum. Und wenn es dann anfängt zu regnen, November bis ca. März, April, dann werden diese Nüsse ganz schwer und die fallen dann am Boden. Und die sammeln dann die Indianer und schneiden sie auf mit dem Buschmesser und da drinnen finden sie dann diese eigentlichen Paranüsse. Und zwar, da können bis zu 20 von denen drinnen sein, von den Paranüssen. Die werden dann rausgenommen, die werden dann noch verpackt und dann in die Siedlung reingebracht, wo sie dann wieder aufgemacht werden, gewaschen werden und danach verkauft werden. Und hier in Österreich kriegt man ja hauptsächlich schon geschält. Ist ein bisschen schwer, die aufzumachen. Indianer schaffen es mit den Zähnen. Ich habe es probiert, aber es ist nicht ratsam. ich habe da ein paar für euch mitgebracht, und zwar einen Korb mit einem traditionellen Korb. Und da gibt es jede Menge von diesen Paranüssen. Könnt ihr gerne ein paar mitnehmen. Ja, da könnt ihr an uns denken, an die sind der Lage denken, für die Arbeit dort beten, für die Sinterlager, für die Sinterlager beten. Ich werde es hinten auflegen, könnt ihr gerne ein paar von diesen Paranüssen mitnehmen. Direkt von den Indianern aus Amazonas. ja, und dann haben wir noch einen Kalender auch, der ist noch 6 Monate gültig. Ja? Und im Oktober ist dann auch unsere kleine Eliana dabei, mit ihrem Freund, dem Kevin. Ja? Könnt ihr dann draußen auch nehmen und gibt es eine Liste, wo man sich eintragen kann, wer unseren Rundbrief bekommen möchte und auch für unsere Arbeit beten möchte. Und das hier ist der Wesley. Der Wesley ist so ein halb Sinterlager und halb Surui. Seine Mutter ist Surui, sein Vater ist Sinterlager. Und er ist ein bisschen, dadurch auch ein bisschen Außenseiter in der Siedlung leider. Aber er ist einer von denen, mit dem ich mich sehr regelmäßig auch treffen darf. Zum Bibellesen, zum Austauschen, gemeinsam beten kann und da versuche ich auch mit ihm regelmäßig auf Fischen zu gehen oder da eben zu helfen, so die Paranüsse zu klauen. Und es ist nicht leicht, da mit dem Motorrad da mit so 60 Kilo hinten durch den Wald zu fahren. Die Straßen sind natürlich auch nicht so ideal. Ja, aber wie Crux sind, ja. Keine Angst, ich habe Helm mitgehabt. Gell? das haben schon ein paar Leute angedeutet. Wo ist der Helm? Der ist mit, nur am Foto habe ich runtergenommen. Gell? Ja, wir haben Kurzzeitler auch, die zu uns kommen und uns helfen mit der Schule von unseren Kids, weil ohne denen wird es echt schwierig sein. Unsere Kinder werden unterrichtet über DVDs und gemeinsam mit einer Schule aus Kanada. Und da brauchen wir immer Kurzzeitler oder Kurzzeitlerinnen und das ist immer ein großes Gebetsanliegen, dass wir die auch kriegen. Vor allem jetzt mit Corona, ist nicht so einfach. Genau, der Unterricht ist hauptsächlich auf Englisch und auch Fach haben wir auf Deutsch, damit sie auch im Deutschen weiterkommen. Aber hauptsächlich auf Englisch. Aber unterrichtet wird eigentlich über DVDs. Die Kurzzeitlerinnen, die sind einfach da, um zu betreuen, zu helfen mit Aufgaben und so. Aber unterrichtet wird über DVDs von einer Schule aus Kanada. Und letztes Jahr war ein ganz spannendes Jahr. Vielleicht habt ihr eine Nachricht öfter gehört. Ja, die Brände in Brasilien, die Waldbrände, hört man immer wieder. Gell? Und leider, das stimmt teilweise schon auch. Und zwar ein großer Grund bei uns in der Gegend, warum es diese Waldbrände gibt, sind eigentlich die Indianer, weil sie nämlich ihre Erntefelder so vorbereiten. Und zwar, anstatt da viel zu arbeiten mit was weiß ich, Hacke und was weiß ich, legen sie ein Feuer und brennen alles ab und danach können sie ihre Sachen einpflanzen und so. Nur das Problem ist, die legen das Feuer und gehen weg. Ja. Also die kümmern sich nicht ums Feuer. Die stehen nicht mit dem Schlauch dort oder so, sondern gehen weg. Und leider, dieses Feuer geht einfach außer Kontrolle. Und das war leider auch bei unserer Siedlung. Und dieses Feuer ist dann über den Fluss drüber gesprungen, also durch die Funken, und ist dann auch zu uns gekommen. Und ganz, ganz eine spannende Zeit eigentlich. Ja, wie bekämpft man ein Feuer? So ein großes Feuer, 200 Meter großes Feuer mit 8 Meter hohen Flammen. Am besten bekämpft man es mit einem Feuer. Ja, man legt ein Feuer, um ein Feuer auszulöschen. Weil ein Feuer zieht Feuer an, Gegenfeuer, ja. Und die treffen sich in der Mitte und es erlischt. Und das haben wir machen müssen leider. Ein großer Teil auch abgebrannt deshalb. Aber Gott sei Dank, das Haus ist nicht abgebrannt. Es ist sonst nichts Größeres passiert. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ungefähr 20 Bauern gekommen sind und mir geholfen haben, als dieses Feuer gekommen ist. Meine Frau ist mit den Kindern losgefahren mit dem Auto zu Freunden, weil es einfach zu gefährlich war und ich bin dort geblieben. Und habe einfach den Bauern gesagt, hey, ich finde es so traurig, dass keine Indianer da sind und uns helfen. Und sie gesagt, das ist leider so. Jedes Jahr dasselbe. Sie legen das Feuer, es kommt keiner und hilft keiner. Und dann später am Abend, um 11 oder Mitternacht, ist dann ein Indianer gekommen. Der war ganz überrascht, dass ich noch dort war, dass das Haus noch steht. Der hat damit gerechnet, es ist alles abgebrannt und jetzt kommen zum Plündern. Und das haben wir halt auch sehr schade gefunden. Gell? Und es ist immer eine Herausforderung, auch so Leute auch zu lieben, ihnen von Gottes Liebe zu erzählen, auch wenn es manchmal ja einfach nicht viel, ja, nicht viel Unterstützung von ihrer Seite manchmal kommt. Gell? Das war ein bisschen traurig. So hat es dann auch ausgeschaut, rundherum. Aber ein paar Monate später war schon wieder alles grün. Also es wächst wieder nach. Ja, ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen von einem anderen Missionar, von einer Missionarsfamilie aus. Genau, Regenzeit regnet es. Es ist, in Brasilien gibt es keine so Jahres, also in Brasilien schon im Süden. Aber dort, wo wir wohnen, gibt es keine Jahreszeiten wie Sommer, Frühling und so weiter. So, es gibt Trockenzeit und Regenzeit. Die Trockenzeit fängt so im Mai an und geht bis November. Dort ist einfach heiß. Es regnet gar nichts. Und deshalb wird es auch sehr heiß und sehr trocken und dann gibt es die Brände. Und dann vom November bis April, Mai ist die Regenzeit. Das heißt, regnet voll, aber nicht die ganze Zeit. Also es regnet ein paar Stunden pro Tag, aber fast jeden Tag gibt es große Gewitter und Regen und so. Ja, richtiger Regen. Übelmäßig, ja. Und du hörst den Regen, wie er kommt von Weitem. Du hörst richtig, wie er kommt. Also und ist bei dir dann. Ganz schnell, ja. Ganz spannend. Der Gustav und seine Frau Jani, die sind Holländer oder waren Holländer und sind vor vielen, vielen Jahren nach Brasilien ausgereist, weil der Gustav einfach so, ja, er hat den Ruf bekommen, nach Brasilien zu gehen als Missionar. Und kurz vor der Ausreise sind die beiden, das ist er vor allem, hat er Zahnschmerzen gehabt und ist zum Zahnarzt gegangen in Holland. Und der Zahnarzt schaut sich seine Zähne so an und denkt sich, ja, das schaut sehr schlecht aus mit dieser Ausreise nach Brasilien. Wir müssen mal mindestens 2 Jahre lang eine Therapie machen mit den Zähnen, weil die sind einfach ganz schlecht. Da denkt sich der Gustav, ja, wie kann das sein? Ich meine, Gott hat mich jetzt gerufen, ich soll jetzt gehen, ich habe jetzt keine 2 Jahre zum Warten. Was gibt's denn sonst für Möglichkeiten? Genau, alles raus. Zähne raus, das gibt uns keine andere Chance. Also wenn du jetzt gehen möchtest, müsst ihr Zähne raustun. Gut, machen wir das. Er hat seine ganzen Zähne geopfert, sozusagen, hat dann falsche Zähne bekommen, um dort nach Brasilien zu gehen, als Missionar. Kommt dann in Brasilien an und die Situation war gar nicht gut. Hat es viel Streit gegeben zwischen den verschiedenen Indianerstämmen, vor allem den Parecis und den Nambiquara, wo er gearbeitet hat, und auch Brasilianern. Einer hat den anderen umgebracht, das war einfach schreckliches Chaos. Und genau in dieses Chaos, in diesen Krieg kommt der Gustav mit seiner Frau. Er geht dort im Wald herum, spazieren, auf einmal sieht er, ja. Wann war das? Vor circa 30, 40 Jahren. Ist schon länger her. Er geht dort im Wald spazieren und auf einmal stehen dort die Indianer mit Pfeil und Bogen vor ihm, bereit ihn abzuschießen. Gell? Und er erschreckt sich natürlich, was mache ich jetzt? Macht sie den Mund auf. Fangt an zu beten, ja, Herr, hilf mir. Und auf einmal fällt der obere Teil vom Gebiss fällt runter. Die Indianer auf einmal ganz verschrocken, schauen ihn an, was ist jetzt los? Der eine Indianer geht zum anderen, versucht das Gebiss runterziehen, funktioniert leider nicht. Und das merkt der Gustav. Und denkt sich, okay. Nimmt er sein ganzes Gebiss raus und fängt an zu reden. Und die Indianer waren komplett, also überrascht. Und jetzt hat er das, jetzt hat er die offene Tür gehabt. Und die Indianer haben ihm zugehört, haben ihn nicht umgebracht. Und er hat von Jesus erzählen können. Und ich kenne einige von den Kindern und den Enkeln von diesen Indianern, die zum Glauben gekommen sind durch den Gustav. Weil er bereit war, seine Zähne zu opfern für den Herrn. Um einfach, ja, dieses Opfer zu bringen und dort von Gott verwendet zu werden. Und heute möchte ich auch, dass wir uns eine Person anschauen in der Bibel, die auch bereit war, alles zu riskieren. Alles für den Herrn zu riskieren. Ein bisschen Hintergrundinformation, also diese Geschichte spielt sich vor ca. 3000 Jahren ab. Im Alten Testament können wir das lesen, im Zweiten Könige. Es gab das Königreich war geteilt, Nord und Süd. Und da gab es auch manchmal Kämpfe zwischen den verschiedenen Völkern. Viele von den Königen von Gottes Volk lebten nicht mit Gott, gingen auf dem falschen Weg, haben das Volk auch versucht, auf den falschen Weg zu bringen. Und die Geschichte heute, die können wir lesen, 2. König, Kapitel 5. Da werden wir ein paar Verse anschauen, um zu sehen, wie das auch mit unserem Leben zu tun hat. 2. Könige 5, 1 bis 17. In Vers 1 können wir lesen, Namen der Feldhauptmann des Königs von Aram. Also wenn man Aram, das ist ein Land dort im Norden, das ist heute, das wäre Syrien, Aram. Also der Name, der war der Feldhauptmann von Syrien sozusagen, hat oft Kriege geführt, auch mit dem Nordreich, mit Israel. Und in diesem Vers 1 können wir ein bisschen was lesen über diesen Namen. Wer war der Name? Steht da, er war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert gehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg und er war ein gewaltiger Mann. Also der Name war ganz eine wichtige Person in diesem Volk von den Aramäern. Er war sozusagen der Feldhauptmann vom Militär. Die Leute haben auf ihn raufgeschaut. Er war wirklich eine wichtige Person, eine tapfere Person, hat viele Kriege geführt, aber er hat ein großes Problem gehabt. Und zwar, er war aussätzig. Er hat eine Hautkrankheit gehabt. Kann Lepra gewesen sein. Keine leichte Situation für so einen Mann, der so hoch angesehen war. Auf einmal war er aussätzig. Ja, es gab auch mehrmals Kriege, wie ich gesagt habe, zwischen Israel, zwischen Aram. In so einem Krieg, was passiert oft, da gibt es auch Gefangene. Also Leute werden verschleppt. Und in Vers 2 können wir lesen, aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Und die war im Dienst der Frau vom Naaman. Also ein junges Mädel, gegen ihren Willen, ist verschleppt worden aus ihrer Heimat. Und das Schlimmste jetzt ist sie noch dazu die Dienerin in dem Haus vom Naaman, der verantwortlich war für das Ganze. Der wahrscheinlich verantwortlich war, dass ihre Eltern, ihre Verwandten vor ihren Augen getötet wurde. Der verantwortlich war einfach, dass sie entführt wurde aus ihrer Heimat und dort jetzt sein muss und beim Naaman arbeiten muss. Ja, sie hat viel miterleben müssen und sie hat auch beobachten dürfen, wie auch der Naaman jetzt krank geworden ist mit dieser Hautkrankheit. Und natürlich war auch ihre Herrin darüber sehr schockiert. Aber die Frage ist, wie hat jetzt dieses Mädchen drauf reagiert, auf diese Krankheit? Sie hätte eigentlich jeden Grund gehabt zu sagen, ja, das geschieht ihm recht. Gott bestraft ihn. So wie er uns behandelt hat, so wie mich behandelt, so wie er unsere Familie behandelt. Aber sie war anders. Sie war bereit, alles zu riskieren, ihr Leben zu riskieren. Sie war bereit, ihren Mund aufzumachen, ging zu ihrer Herrin hin, und sagt etwas ganz Mutiges. Die sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Hier geht es um den Propheten Elisa. Aber woher wusste dieses Mädchen überhaupt, dass der Elisa sowas machen kann? Hat er das schon mal gemacht? Ist er da so der Heiler gewesen? Im Lukas-Evangelium lesen wir, Lukas 4, 27, und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde rein als allein Naaman aus Syrien. Das heißt, das Mädchen hat nicht einmal jetzt zu irgendwas zurückgreifen können und sagen können, ja, der hat schon so viele geheilt, der wird die auch heilen. Sondern sie hat einfach darauf vertraut, dass Gott mächtig ist, dass Gott diesen Elisa auch verwenden kann, um dieses Wunder zu tun. Eigentlich ein riesengroßes Risiko. Aber sie vertraute auf Gottes Wirken. Mit dieser Aussage hat sie eigentlich ihr ganzes Leben riskiert. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn der Name ihr nicht glaubt? Oder was ist, wenn er sie dafür bestraft oder sogar umbringt? Wenn wir die beiden vergleichen miteinander, meine, der Name Erwachsener, sie ist ein Mädel, ein Teenager. Er Feldhauptmann vom Militär und sie ein Kriegsgefangene. Er hoch angesehen und sie eine Sklavin. Er in Freiheit und sie in Gefangenschaft. Warum sollte er ihr überhaupt zuhören? Warum? Und vielleicht geht es uns manchmal auch so. Vielleicht fragen wir uns auch manchmal diese Frage. Warum soll ich meinen Nachbarn von Jesus erzählen? Wenn ich eh weiß, dass er mir nicht zuhören wird. Wenn er sich vielleicht über mich lächerlich macht. Wenn er vielleicht dann schlecht über mich reden wird. Was bringt es überhaupt? Oft kann es entmutigend sein, wenn wir jemandem das Evangelium weitergeben wollen und da kommt nichts. Manchmal geht es uns auch so bei den Indianern. Als wir vor 4-5 Jahren dorthin gezogen sind in die Siedlung, war es nicht so einfach. Da sind wir in die Siedlung rein, haben wir Leute versucht zu besuchen und was ist passiert? Alle sind verschwunden in ihre Hütten und haben die Tür zugemacht. Wollten nichts mit uns zu tun haben. Und Gott sei Dank ist es jetzt schon anders. Dass wir jetzt schon Möglichkeiten haben, von Jesus zu erzählen. Dass sie uns jetzt auch willkommen heißen. Warum sollte irgendwer auf uns hören? Weil es nicht von uns abhängt. Von uns alleine können wir eigentlich gar nichts bewirken. Sondern Gott ist der, der die Herzen der Menschen öffnet. Und Gott ist der, der wirkt. Paulus schreibt ja im 1. Korinther 3, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Das Wachstum, die Veränderung im Leben der Menschen hängt nicht von uns ab, sondern von Gott. Er möchte uns verwenden. Er möchte, dass wir bereit sind, uns verwenden zu lassen. Aber er ist derjenige, der dann das Herz auch verändert. Dieses junge Mädel, das hat den Naaman nicht überreden können. Aber Gott hat Wunder getan. Und das Mädchen hat ihrer Herrin von diesem Propheten erzählt und das hat eine riesengroße Welle ausgelöst. Weil dann ist die Frau vom Naaman zum Naaman gegangen und hat es ernst genommen, hat es ihm erzählt und was ist dann passiert? Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn, also zum König von Aram und sagte es ihm an und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach, so zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10.000 Silber und 6.000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel, der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse ich, habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Das war jetzt schon mal ein Riesenwunder, dass diese Botschaft von einem kleinen Sklavenmädchen zum König von Aram gekommen ist. Das war ja schon mal ein Riesenwunder. Aber wer hat irgendwas von Geld gesagt? Ich meine, er nimmt da jede Menge Schätze mit, eigentlich Silber, Gold, Feierkleider. Wofür denkt sie, ist das Ganze wert eigentlich? Wofür war das? Ein Euro. Ich habe es ungefähr ausgerechnet, ja, mit was das sein könnte. Ungefähr 2,5 Millionen Euro. Also jede Menge Geld. Der Name war bereit, viel Geld zu zahlen, um geheilt zu werden. Und der König hat den Brief zur Verfügung gestellt, genau. Das ist auch wieder ganz interessant. Warum ein Brief? Warum ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel? Ich meine, das Mädel hat nichts davon gesagt, dass der König den Namen heilen würde, sondern hat was von einem Propheten gesagt. Haben Sie ein bisschen falsch verstanden? Der König zu dieser Zeit war der König Joram, der nicht mit Gott gegangen ist. Er hat das Volk in die falsche Richtung oft geführt, gell? Weg von Gott. Und wie hat jetzt dieser König reagiert? Jetzt kommt der Naaman zu diesem König Joram, dort in Israel, bringt jede Menge Geld mit, bringt diesen Brief mit. Wie reagiert der König? Als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte? Dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien, merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Also der König von Israel, der sieht das als Herausforderung. Er hat zwar Gott nicht nachgefolgt, aber er hat trotzdem Gottes Wort gekannt. Weil er eigentlich einen Vers zitiert aus dem 5. Buch Mose, wo Gott sagt: Seht nun, dass ich's allein bin und es ist kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen und kann heilen. Und niemand ist da, der aus meiner Hand errettet. Also der König hat ganz genau gewusst, er kann niemanden heilen. Und hat gemeint, das ist einfach eine Herausforderung, Kriegsherausforderung vom König dort von Aram, dass er sowas sagt. Und er ist einfach richtig böse geworden, richtig zornig geworden. Ja, natürlich, das ganze Volk, das ganze Land hat von diesem Zorn mitbekommen. Und so auch der Elisa. Und der Elisa, im Vers 8, als Elisa, der Mann Gottes, also der Prophet, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn, also den Naaman, zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. Gott hat es wahrscheinlich dem Elisa gezeigt, dass jetzt der Naaman hier ist und dass er dem Naaman helfen könnte. Und deshalb hat er ihn eingeladen zu sich. Und so kam Naaman mit Rossen, mit Wagen und hielt vor der Tür vom Haus Elisas. Und da sandte Elisa seinen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasch dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Der Naaman hat wahrscheinlich eine riesengroße Heilung erwartet. Ja. Er hat wahrscheinlich erwartet, mit Handauflegen und eine große Zeremonie, und deshalb ist er auch so aufgetaucht mit Ross, mit Wagen. Und naja, die Botschaft war ein bisschen andere. Genau. Da war er sicher auch noch dazu sehr enttäuscht. Nicht einmal Elisa ist rausgekommen, sondern sein Bote da ist rausgekommen. Und was war die Botschaft? Geh hin dort zum Jordan, tauch dir ein paar Mal unter, geh baden. Und du kommst raus, wieder ganz rein. Mit dem hat er nicht gerechnet. Also mit dem hat er überhaupt nicht gerechnet. Da wurde Naaman zornig, also wieder böse, und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir rauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben, um mich so von dem Aussatz zu befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa besser als alles Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Er denkt sich, was für Zeitverschwendung. Ich meine, ich hätte ja daheim auch baden können im Fluss. Jetzt reise ich so weit, nehme so viel Geld mit und ich werde nicht einmal begrüßt. Und das alles jetzt, um einfach im Jordan da baden zu gehen, was für Zeitverschwendung. Aber es ist interessant, dass wieder einmal Gott die Geringsten von den Geringsten verwendet, um die Aufmerksamkeit zu erregen. Zwar im Vers 13, Da machten sich seine Diener an ihn heran. Er redete mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Ja, die Diener vom Naaman, die haben eigentlich viel mit ihm miterlebt und wollten ihn jetzt einfach ermutigen, den Anweisungen vom Elisa zu folgen. Es ist echt interessant, wie Gott ganz einfache Menschen verwendet, um sein Werk zu tun. Zuerst das Sklavenmädchen, dann den Boten vom Elisa und jetzt den Diener, die Diener vom Naaman, um seine frohe Botschaft einfach weiterzugeben. Ja, vielleicht fühlen wir uns auch nicht bereit. Vielleicht hast du Schwierigkeiten, dich auszudrücken. Vielleicht denkst du, du kennst nicht alle Bibelgeschichten. Vielleicht denkst du, ich bin zu schwach, ich bin introvertiert. Ich kann nicht von Gott zu erzählen. Aber alles, was zählt, ist unsere Bereitschaft. Unsere Bereitschaft, uns einfach verwenden zu lassen von Gott. Der Charles ist ein Indianer. Ganz ein einfacher Indianer. Der kommt aus dem Norden von Brasilien, von dem Paumari-Stamm. Und der hat von Missionaren gehört, es gibt eine Bibelschule für Indianer. Da denkt er sich, ja gut, das wäre interessant, da gehe ich mal hin. Er war kein Christ, kennt Gott nicht, und geht auf die Bibelschule. Er war auf der Bibelschule dort, wo ich auch unterrichtet habe. Und innerhalb von einem Monat hat er richtig verstanden, um was es eigentlich in der Bibel geht. Und hat sein Leben Jesus gegeben. Hat eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und man hat einfach gemerkt, da war eine richtige Veränderung in seinem Leben. Ich habe den Charles erst danach kennengelernt, wo er schon bekehrt war. Und er ist einfach für mich eine Person, die immer echt mit Freude strahlt. Und hat einfach riesengroßes Herz, um anderen von Jesus zu erzählen. Er ist eine ganz einfache Person, hat eigentlich gar nichts, besitzt nichts. Und nachdem er von der Bibelschule, nach 2 Jahren Bibelschule, ist er dann wieder verschwunden, wir haben nichts von ihm gehört. Vor ein paar Jahren war ich unterwegs, war ich eingeladen zu einem großen Indianertreffen. Und da waren wir mit so einem Boot unterwegs. Zuerst einmal 2 Tage mit dem Geländewagen zum Fluss und dann noch einmal 18 Stunden auf dem Boot mit 80 Indianern zusammen. Eine Hängematte über an die andere, also 3 Hängematten übereinander. So sind wir gefahren. War ganz eine spannende Zeit. Ja, da lernst du die Leute echt richtig kennen. Da gibt's nichts mit Abstandregeln oder so. Und sind wir unterwegs gewesen. Und wen treffe ich dort oben am 2. Stock? Den Charles. Und war einfach so begeistert, hat mit ihm reden können, hat er mir von sich erzählt, was Gott einfach durch ihn gewirkt hat und wirkt. Und er gemeinsam mit seiner Frau Heiner, die Heiner war auch meine Schülerin, sind jetzt unterwegs am Purusfluss, wo sie Missionare sind und von einer Siedlung zur anderen Siedlung reisen, um von Gott zu erzählen. Wir machen Kinderstunde, wir machen Frauenstunde, Predigen in Gemeinden, wo es keine Gemeinden gibt, machen sie die Arbeit, machen sie Bibelstunde dort. Es ist einfach echt spannend. Ganz einfache Indianer. Und Gott möchte ihn verwenden. Und er ist bereit, sich verwenden zu lassen. Und da war ich einfach so richtig begeistert davon. In Brasilien derzeit gibt es die 3. missionarische Welle. Und das ist was Besonderes. Was heißt das, 3. missionarische Welle? Also die 1. missionarische Welle sind die Ausländer, so wie wir. Ja, Ausländer, die nach Brasilien gehen, um dort den Menschen von Jesus zu erzählen. Die 2. missionarische Welle sind Brasilianer, die zu Indianern gehen, die zu anderen Brasilianern gehen und von Gott erzählen. Und die 3. missionarische Welle sind die Indianer, die zu ihren eigenen Menschen gehen, zu den Einheimischen gehen und von Gott dort erzählen. Und das ist was Besonderes. Warum? Weil es gibt in Brasilien 344 indigene Stämme. Fast 1 Million Leute in Brasilien sind Indianer. Und von diesen 344 Indianerstämme, sind der Lager zu ihnen, gibt es noch 164 nicht erreichte, unerreichte. 164. Wenn man da die roten Punkte anschaut, Ja, die roten Punkte sind komplett isolierte Völker, da gibt es 99 davon. Was heißt das? Die sind komplett von der Außenwelt abgeschlossen. Da dürfen wir nicht hin. Da dürfen Brasilianer auch nicht hin. Aber Indianer dürfen hin. Das heißt, wie kann das Evangelium dorthin kommen? Durch Indianer. Leute wie den Charles. Leute, die bereit sind, dorthin zu gehen. Ja, genau. Ja, die Stämme selber sagen das nicht, weil die wissen nicht wirklich offiziell, dass es was draußen gibt. Außen. Aber wer sagt, sind der Indianerschutzdienst? Es gibt ein Organ in Brasilien, Indianerschutzdienst, der das eigentlich bestimmt und der auch die Macht hat, das zu bestimmen. Und der lässt niemanden hin. Um sie in ihrer Kultur zu lassen. Ja, lass sie leben, wie sie wollen. Auch, um sie zu beschützen und einfach, ja, um sie zu beschützen. Aber auch um sie zu beschützen einfach von der Außenwelt. Nicht nur vor Missionaren, sondern überhaupt.
Technik, oder? Ohne Strom und so weiter?
Ja, ja. Ja, die sind doch teilweise nackt. Und, ja. Ja.
Ohne Staat. Ohne Steuern.
Ohne Steuern, ja. Ja, ohne Steuern, genau. Und in unserem Bundesland gibt es noch ungefähr um die 20 oder so von diesen Stämmen auch, die wirklich noch keinen Kontakt haben zur Außenwelt. Und da denkt man sich manchmal auch, ich werde auch manchmal diese Frage gefragt, ja, dann lass sie einfach so, lass sie alleine. Ja? Missionare machen eh nur alles kaputt. Lass die Indianer so, wie sie sind, die sind dort glücklich. Man stellt sich so den Indianer vor, mit Pfeil und Bogen, bei ihrer Hütte, mit dem Wildschwein am Feuer, alles ist super toll. Ja. Aber wenn man die Indianer kennt, wenn man ihnen ins Gesicht schaut, dann sieht man eine große Angst. Und als wir dort in Amazonas gezogen sind, haben wir uns auch diese Frage gestellt, braucht es uns eigentlich dort? Und als wir angekommen sind, haben wir die Antwort bekommen, wir sind eigentlich schon zu spät. Es gibt so viel Elend dort. So viel wird zerstört. Es gibt den illegalen Holzhandel. Was passiert dadurch? Dadurch kommt Alkohol rein ins Spiel. Dadurch kommt Prostitution. Dadurch kommen Drogen. Indianer wohnen tageweit weg vom nächsten Krankenhaus, vom nächsten Arzt. Also Lungenentzündung ist oft tödlich. Ja. Also die Situation ist sehr, sehr schrecklich. Und wir merken wirklich, wie wichtig es ist, dass wir dort sind. Dass wir von Gott erzählen, dass wir dort sind, um zu helfen. Und eben, zu diesen 99 Stämmen können wir nicht hin. Dürfen wir nicht hin. Aber Indianer dürfen hin. Es gibt auch noch es gibt noch 65, die heißen nicht Erreichte, also nicht, die sind nicht isoliert, sondern die sind nicht erreicht. Das heißt, es gibt unter 2% Christen oder gar keine Christen. Und da gehören die Sinterlager auch dazu, die sind da. Sind die blauen Punkte, wo wir sein dürfen und wie wir Gott dienen dürfen. Ja, es gibt noch viel Arbeit zu tun. In Brasilien, aber auch in Österreich. Es gibt noch viel Arbeit zu tun. Und das Spannende ist, dass Gott uns verwenden möchte. Ich freue mich, dass es die Indianer-Bibelschulen gibt, wo ich auch manchmal unterrichten darf, wo Indianer hingehen, 1 bis 3 Jahre die Bibel studieren, und danach zurückgehen in ihre Völker oder zu anderen Völkern gehen, um anderen von Gott zu erzählen. Gott hat dieses junge Sklavenmädchen verwendet, den Boten von Elisa, die Diener vom Naaman, und er möchte auch uns heute, er möchte auch dich heute verwenden, sodass Leute von ihm hören können. Gott sendet uns, um Leute für ihn zu erreichen. Alles, was wir tun müssen, ist einfach uns verwenden zu lassen, bereit zu sein. Der Naaman, der hat auf seine Diener gehört. Er hat gesagt, ja, probieren wir es. Im Vers 14 können wir es lesen. Er stieg ab, tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte, also der Elisa. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Ja, das Wunder ist passiert. Er ist nicht nur heil geworden, rein geworden von diesem Aussatz, sondern seine Haut schaut sogar noch besser aus. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit all seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Jetzt geht es nicht nur um eine Heilung von dieser Hautkrankheit, sondern eigentlich der Naaman sagt gar nichts davon, dass er geheilt wurde, sondern er bestätigt jetzt Gott als den einzigen wahren Gott. Und das ist die Veränderung, die nur Gott schenken kann im Herzen, im Leben von Naaman, von den Menschen. Gott hat den Naaman jetzt zu diesem Punkt gebracht, wo er erkennt, wer Gott ist, wo seine Augen geöffnet sind, wo er jetzt Gott bestätigt als einzigen wahren Gott. Natürlich, er hat jede Menge Geld mit sich und will es jetzt dem Elisa anbieten. 2,5 Millionen Euro, ne? Was sagt der Elisa? Vers 16, Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht an. Und er nötigte ihn, also der Naaman nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Und das war was Besonderes. Weil in dieser Kultur damals war es ganz normal, dass diese Propheten Geld angenommen haben, um Heilung, um Wunder zu machen. Leider passiert das auch heute noch. Wir sehen das in Brasilien ganz oft. Wenn man so durch die Städte geht oder so, sieht man manchmal die Plakate, da steht oben: Heilendes Gebet kostet so viel. Echt, echt, echt traurig. Aber Elisa, er will kein Geld. Er will kein Geld. Und danach kommt aber der Name mit einer anderen Bitte und er sagt: Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern alleine dem Herrn. Also mit dieser Erde will er wahrscheinlich einen Altar bauen oder irgendwas bauen, um einfach Gott zu loben, zu preisen, Opfer Gott darzubringen. Weil er jetzt erkannte, Gott ist der einzig wahre Gott. Ich möchte dich ermutigen, den Rest der Geschichte auch daheim zu lesen. Das ist ganz spannend. Aber wir können in dieser Geschichte jetzt sehen, wie jemand, der Gott nicht kannte, ihn jetzt kennt. Und all das, weil das Sklavenmädchen bereit war, ihren Mund aufzumachen und alles zu riskieren. Die Frage ist: Bist du bereit, alles für Gott zu riskieren? Vielleicht heißt das jetzt nicht, wir müssen unsere Zähne aufgeben, so wie der Gustav, aber sind wir bereit, einfach Opfer zu machen, Opfer zu geben, um anderen von Gott zu erzählen? Auch wenn das bedeutet, dass sich vielleicht die anderen über uns lustig machen könnten, uns auslachen oder anders über uns denken. Sind wir bereit, etwas aufzugeben? Wir sind ganz gerne Missionare in Brasilien, ganz gerne. Aber es heißt auch, dass wir weit weg wohnen von unserer Familie, von unseren Freunden, von unserer Gemeinde. Aber das Spannende ist, Gott möchte uns verwenden. Gott möchte dich verwenden. Und jetzt kommt die Frage: Bist du bereit, dich von ihm verwenden zu lassen? Genau wie dieses Sklavenmädchen. Niemand ist zu schwach für Gott. Niemand ist zu klein für Gott. Er möchte uns verwenden. Die Frage ist: Sind wir bereit dazu? Ja, Herr, ich möchte Danke sagen für dein Wort. Ich möchte Danke sagen, dass du uns verwenden möchtest, so wie wir sind, in unserer Schwachheit. Ja, du gibst uns die Stärke, du gibst uns die Kraft. Herr, danke einfach für diese Geschichte da vom Naaman, von diesem Sklavenmädchen, die bereit war, ihr Leben zu riskieren. Herr, hilf du uns, dass wir auch so mutig sind, dass wir bereit sind, alles zu geben für dich, dass wir bereit sind, uns verwenden zu lassen von dir, sodass deine Gemeinde wachsen kann, sodass deine Familie wachsen kann, sodass noch mehr Leute von dir hören können. Und genau so, wie der Naaman erkannte, dass du der einzige wahre Gott bist, sodass noch mehr Leute das auch erkennen können. Auch die sind der Lager. Ja, du siehst noch, wie viele Indianer es gibt, die noch überhaupt keinen Zugang haben zum Evangelium. Ja, ich möchte bitten, dass du Missionare sendest, dass Leute sich gebrauchen lassen möchten von dir. Auch hier in Österreich, die Die Situation kennst du, Herr. Er hilft uns auch, hier Zeugnis zu sein, wo wir auch sind, in jeder Situation, Herr. Ja, Herr, ich möchte dir einfach Danke sagen und dich loben und preisen, Herr. Amen.